Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katrin Krämer.
Wir sind heute in Bremen-Huchting bei Martina Burand, Autorin, Journalistin, Künstlerin. Aber sie ist auch Yogalehrerin. Martina, hast du heute schon den herabschauenden Hund gemacht?
Tatsächlich. Im Bett habe ich den herabschauenden Hund gemacht.
Und war denn dein wirklicher Hund auch an deiner Seite und hat auch herabgeschaut? Lola liegt nämlich da hinten in der Ecke. Das heißt, dann hätten ja Hund und Yogalehrerin vielleicht zusammen diese Übung gemacht.
Ja, das kann auch passieren, aber heute Morgen war das nicht so. Lola hat aus dem Fenster geschaut, weil Lola wollte schon los. Lola ist sehr aktiv.
Hast du denn heute auch schon geschrieben?
Nein, geschrieben habe ich nicht. Ich habe wohl geschrieben, aber das nenne ich nicht schreiben. Ich habe einen Text geschrieben für eine Lesung, die ich mache mit 7 anderen Frauen zum Internationalen Frauentag. Und da muss ja immer ein Pressetext geschrieben werden oder ein Veranstaltungstext. Das habe ich geschrieben.
Also einen ganz professionellen, sachlichen Text erarbeitet. Wo wir jetzt hier sitzen, das ist ja ein Schreibtisch, wo ich mir gut vorstellen kann, dass auch schöne Gedanken zu Papier gebracht werden. Das ist ein Raum, der sehr hell ist mit sehr vielen Fenstern, atriumartig. Man sieht auch, dass hier eine Kunstschaffende zu Hause ist. Es sind viele Skulpturen zu sehen. Es sind Musikinstrumente hier. Es steht da eine alte Druckerpresse. Also hier wird gewerkelt, gearbeitet, gedacht und geschrieben.
Ja, so haben wir uns das eingerichtet. Das war unser Traum immer. Also wir, mein Mann Rainer und unsere beiden Töchter Carolina und Franka, wir haben immer Lust gehabt, irgendwas zu machen und haben viel zusammen. Wir haben zusammen Workshops gemacht. Wir sind ja keine ausgebildeten Künstler und Künstlerinnen. So am Rande würde ich sagen. Ich habe eine Ausbildung als Journalistin gemacht nach meinem Studium in Göttingen und das war immer mein Traum oder einer meiner Träume. Und die künstlerische Arbeit, die habe ich mir eher so ja, selbst beigebracht.
Wenn da so viel künstlerische Ausdrucks- und Schaffenskraft schon ist, welchen Stellenwert hat denn dann das Schreiben?
Das Schreiben ist eher so die Wurzel, der Anfang. Ich habe, das ist so ein Spruch, den viele sagen, die schreiben. Ich habe ja schon als kleines Mädchen geschrieben. Das stimmt nicht. Als kleines Mädchen habe ich mal Lieder gesungen, wurde ja auf den Tisch gestellt und sollte für Papa und die anderen in der Kneipe singen. Ne? Mein Bruder stand immer mit großen Augen, mein älterer Bruder daneben. Und so war aber Sprache immer mein Medium und ich kann dir gar nicht genau sagen, ich habe ganz viel als Kind gesungen, ich habe Schlager mit meiner Mutter nachgesungen und als ich dann eben so in der Pubertät war und dann mit den Problemen, mit denen man so mit dem Erwachsenwerden zu kämpfen hat, da habe ich gemerkt, dass dieses Ausdrucksmittel Sprache für mich ein gutes Ventil ist, um Dinge zu verarbeiten, die ich in der Welt erlebe und die ich in mir erlebe. Aber irgendwann hat das dann nicht mehr gereicht. Ich bin ja als Yoga-Lehrerin auch der Meinung, das ist ja auch ein Grundprinzip beim Yoga, dass man sagt, entdecke dein wahres Selbst und deine Möglichkeiten und bringe die zum Ausdruck.
Und würdest du sagen, da sind auch schon die Parallelen zwischen diesen beiden Disziplinen Yoga und Schreiben?
Ja, das sind Parallelen, aber Yoga begreife ich eher als Werkzeugkasten. Das sehe ich dann eher pragmatisch. Man geht in den Yoga-Unterricht vielleicht mit keiner Vorerfahrung und lernt dann über seinen Körper viel kennen, was man vielleicht sonst gar nicht so wahrnimmt. Und beim Yoga geht man davon aus, dass es weitergeht. Es geht dann tiefer, wenn man sich damit beschäftigt. Es gibt ja die Yoga-Philosophie, die eine schöne Lebensphilosophie ist. Und am Ende, also man entdeckt sich im besten Fall immer mehr selbst. Naja, und wenn man dann da innen ist, dann merkt man plötzlich, was man noch ist. Und das möchte man vielleicht zum Ausdruck bringen.
Aber das stelle ich mir doch beim Schreiben genauso vor. Du schreibst ja vor allem auch viele Gedichte oder auch andere Texte, dass das, was du im Außen erlebst, irgendwie durch dich durchlaufen lässt und es dann in Sprache ausdrückst.
Es gibt einen großen Unterschied, wenn ich Yoga praktiziere. Das ist ja eine vorgegebene Form. Und diese vorgegebene Form, die kann ich beim Schreiben dann wieder verlassen. Also vielleicht ist das Yoga eher eine Grundlage dafür, sich noch mehr ausdrücken zu können.
Aber da höre ich raus, dass sich das beides so ein bisschen befruchtet oder berührt dann eben vielleicht doch.
Auf jeden Fall. Also befruchten tut sich das auf jeden Fall. Und für mich kann ich sagen, dass mich praktisch die Beschäftigung mit Yoga und mit den ganzen Schriften dazu geführt haben, da auch konsequenter vorzugehen, das auch wirklich zu tun. Weil ich habe ja eine lange Leitung. Ich habe ja nicht früh angefangen, so mit 20, sondern ich bin dann ja erst in die Form gegangen. Ich habe dann ordentlich mein Studium gemacht und dann sollte es die Zeitung sein. Und dann habe ich mich für ein Volontariat beworben und war da auch ganz ehrgeizig und habe diese ganzen journalistischen Formen gelernt und habe das gemacht. Und ich finde, das ist ein ganz spannender Beruf. Und das Schreiben, da hat mir auch Spaß gemacht, die unterschiedlichen Formen zu benutzen, damit zu spielen. Aber man wird ja auch dann begrenzt. Dann sagt jemand 80 Zeilen, so und so viel Anschläge, mehr nicht. Oder da bist du aber sehr emotional geworden, das gehört da nicht rein und das sehe ich gar nicht ein.
Aber interessant finde ich, dass du über die Form sprichst, eben auch den Begriff benutzt hast. Du hast die Form gesucht oder dich an die Form gehalten. Und wenn wir auf deine Gedichte schauen, da bist du ja auch in Form. Du hältst dich da ja auch an ein Versmaß, die Sprache, die Gedichtform begrenzt ja auch. Das ist ja formal dann doch auch immer eine Vorgabe. Ist das vielleicht ein Grund, dass du vor allem Lyrik schreibst?
Der Grund für die Lyrik ist eher der, dass ich das spannend finde, zum einen Gefühle und Zustände zu verdichten, dafür Bilder zu suchen. Da kann ich meine Kreativität noch mal so ein bisschen mehr anzapfen. Und die Form ist ja so, ich habe mich ja im Laufe der Jahre daran getastet, mit Formen, genau wie beim Yoga oder wie beim Tanz ist es ja auch so, dass ich erstmal, wir haben zum Beispiel auch im gemeinsamen Schreiben mit Kolleginnen Formkopien gemacht. Das heißt, man setzt sich eine Weile mit einer Dichterin, einem Dichter auseinander und versucht, das in einem ähnlichen Rhythmus, den Rhythmus zu verstehen, die Poesie zu verstehen, die Bilder. Und dann mit seinen oder ich mit meinen eigenen Themen das auf eine ähnliche Weise zu tun und dann zu gucken, funktioniert das mit mir auch? Und dann von Form zu Form ist eigentlich für mich immer die Frage eher gewesen, wie finde ich meine eigene Form und meine eigene Sprache?
Und ich bin natürlich ganz neugierig, ich gucke jetzt auf deinem Tisch herum, da liegen Schreibklatten. Wenn man die jetzt aufmachen würde, was würde ich denn da finden? Notizen, Gedanken, die du so sammelst im Alltag, auf Reisen und dich dann konzentriert an diesen sehr schönen und großen Schreibtisch setzen würdest, um die dann zu versuchen, in Form, in Gedichtform zu bringen?
Ja, so ist es. Also ich gehöre auch zu denen, die gerne erstmal den Stift in die Hand nehmen. Das ist auch wieder die Verbindung zum Yoga und praktisch in dieser Bewegung mit dem Stift in der Hand kommen die Gedanken quasi aus dem Kopf in meinen Arm, in die Hand und aufs Papier und haben da auch wieder eine Form, die Buchstaben, meine Schrift. Und das geht am schnellsten. Und danach, das mache ich dann auch wie viele andere, dann sortiere ich, dann kommt es in den Computer. Ne? Es passiert auch schon mal, dass ich direkt in meinen Laptop schreibe, wenn ich keine andere Möglichkeit habe. Aber ich schreibe, ehrlich gesagt, alles voll.
Das heißt, du brauchst auch die körperliche Bewegung. Denn Tanzen, du hast es ja schon angesprochen, du beschäftigst dich ja auch mit Tanz schon ganz lange. Ist es das auch, dass du tatsächlich dieses Gefühl haben musst, dass da etwas durch dich körperlich durchfließt, damit es auf dem Papier dann auch manifestiert wird?
Da habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht, aber da hast du mich vielleicht entdeckt jetzt. Ja, da ist was dran. Also zum Beispiel habe ich mich ja mit eine Weile mit dem Buto-Tanz beschäftigt. Und
japanischer Ausdruckstanz, ne?
Genau, das ist ein japanischer Ausdruckstanz, der aber nicht nur japanisch ist, der ist ja eine Vermischung von den sag mal, den ersten deutschen Tänzerinnen der 1920er Jahre, die das dann, da waren Japaner da und die haben sich das angeguckt, haben das mit nach Japan genommen. Dann eben, also da beim Butoh sind es natürlich eher die bekannten Japaner, die das da gemacht haben. Und da dreht es sich darum, eben tatsächlich innen zu schauen. Da sind wieder die Verbindungen auch zu Yoga, Spiritualität und Kunst und dem Ausdruck. Und dann praktisch ein wahres Abbild mit deinem Körper zu geben, was in dir vorgeht und welche Gedanken da sind.
Und dann fangen irgendwann Verszeilen wahrscheinlich auch an zu tanzen, oder? Ist das dann ein besonderer Moment, wenn du das Gefühl hast, da ist ein Eigenleben in der Sprache womöglich auch?
Ja, da werden ja irgendwelche Dinge freigesetzt in dir, auch in deinem Gehirn, wo du auf ganz andere Gedanken kommst. Und finde auch sowieso, dass die unterschiedlichen Kunstformen sich gegenseitig befruchten.
In einem Interview, was ich gelesen habe mit dir, hast du mal gesagt, auch glaube ich angesprochen eben auf die vielen künstlerischen Tätigkeiten, die du so ausübst, wenn ich male, male ich und wenn ich schreibe, schreibe ich. Ist das so? Kannst du das ganz klar trennen? Also gehst du dann so in die Versenkung deiner, in diesem Falle Schreibtätigkeit, dass du auch so alles andere dann ausklammerst? Oder wie bildlich ist, ich meine gerade Gedichte sind ja nun Bilder, die du dann zur Sprache formst. Kannst du dann die bildnerische Kunst, die bildende Kunst ausschließen in dem Moment, so ein bisschen ausblenden und dich nur wirklich aufs Schreiben konzentrieren?
Das ist unterschiedlich. Ich bin ja auch ein unruhiger Geist. Ich brauche dafür Rückzug, für diese Konzentration. Ich möchte mich verkrümeln. Und dann habe ich die Konzentration, aber die Bilder sind trotzdem im Kopf. Also ich habe so einen Schweizer bekannten Schriftsteller und der geht ins Café und da muss er dann immer schreiben. Und sonst fällt ihm nichts ein und dann schimpft er über die Kaffeehäuser und er ist ein netter Mensch und schreibt auch tolle Bücher, aber das ist nicht meins. Es fällt mir schon schwer, mich ganz zu konzentrieren. Ich finde toll, wenn der Moment da ist. Das ist ja wie ein Yoga-Moment, also dieses gute Gefühl, voll auf eine Sache konzentriert zu sein. Zum Beispiel mache ich ja auch Projekte mit einer Kollegin, Wortpilotin Ursula Pickner, über den SchriftstellerInnenverband, wo ich aktiv bin. Und da machen wir so Sachen wie Paula Modersohn-Museum, Bilder anschauen und dann schreiben. Da verbindet es sich schon. Es ist eigentlich nie getrennt.
Du hast, das finde ich eben interessant gesagt, wenn der Moment kommt, ne? Also wenn es dich sozusagen anspringt, wenn du merkst, so, da kommt jetzt was, wenn du dann was aufgeschrieben hast, was bedeutet das denn dann nochmal zu überarbeiten? Gehst du nochmal sehr oft drüber, überarbeitest und überarbeitest oder vertraust du sozusagen dieser ersten Inspiration?
Doch, ich vertraue der Inspiration und ich gehe wirklich in meinem Leben herum und sammle. Und irgendwann kommt der Punkt, wo dann hier meine Notizbücher, wo ich merke, oh Gott, jetzt wird's durcheinander und dann muss ich sortieren. Und dann brauche ich den Rückzug und dann muss ich sortieren, dann kommt alles in den Computer rein und dann fange ich an zu strukturieren. Ich fühle mich dann eher wieder wie die Journalistin, die Textarbeiterin. Vorher ist das Wahrnehmen, Ideen zu Papier bringen und ich bin ja auch viel unterwegs, also mit meinem Hund, früher bin ich auch joggen gegangen und so und das war Joggen zum Beispiel auch toll oder mit Lola laufen, die ist sehr schnell als Husky und dann hast du so einen bestimmten Laufrhythmus und so hast du dann manchmal ein Gedicht plötzlich im Kopf, also nicht du, ich. Und das schreibe ich mir dann ins Handy schnell, spreche mir das ein. Aber das sind erstmal nur wie so kleine Splitter, Gedankensplitter. Und dann setze ich mich ja zu Hause hin und bearbeite vielleicht erstmal ein Gedicht. Und das ist in meinem Leben übrigens auch ein Grund, warum ich viele Gedichte schreibe, weil ich ja auf so vielen Hochzeiten tanze.
Du hast mal sogar auf ärztlichen Rat hin geschrieben, habe ich gelesen. In dem Buch Mich hat niemand gefragt, war die Rede von einer Lebenskrise, wo du irgendwo in Behandlung warst und die Ärztin gesagt hat, schreiben Sie, das ist gut, das erleichtert, machen Sie das. Das heißt, Schreiben ist auch eine Lebenshilfe in schwierigen Momenten schon gewesen?
Auf jeden Fall. Also wenn ich beschreibe, wie ich angefangen habe als junges Mädchen, da mit Krisensituationen oder Situationen, mit denen, die ich nicht verstanden habe, umzugehen, war das eben auch immer ein gutes Ventil. Und da, ich habe gerade gestutzt erstmal, ich war in Reha und ich habe eine Autoimmunerkrankung, die fortschreitet und dann in meiner Familie sind viele Menschen früh gestorben. Und das heißt, ich habe mich früh mit dem Tod und mit der Vergänglichkeit auseinandersetzen müssen. Und da war das ein Tipp von einer Psychologin. Wenn man in Reha ist, kriegt man ja auch einmal die Woche ein psychologisches Gespräch. Und da hat mich irgendwas verfolgt. Ich erinnere mich auch, ich bin zu Marlins Knoll gegangen in St. Peter-Ording und habe die Gedanken, die mich gequält haben, auf ein Blatt Papier geschrieben. Und habe sie dann verbrannt und dann, St. Peter-Ording ist viel Wind an der Nordsee. Und dann sind die so da in den Kieferwald geflogen Richtung Strand. Und das fand ich toll, aber das würde ich natürlich im richtigen Leben nicht machen. Ich will ja nicht verbrennen, was ich schreibe. Ich bin ja eher eine Sammlerin in all den Notizbüchern und meinen Zeichenbüchern und will das ja zusammenhalten.
Ja. Und gab es mal eine Schreibkrise im Sinne von Schreibblockade oder kannst du eigentlich immer?
Da ich mich ja bemühe, anhand meines Werkzeugkoffers Yoga die Dinge nicht zu bewerten, habe ich weniger Krisen und schreibe ja alles auf erstmal unbewertet. Ich habe nicht irgend so einen Zensor im Kopf, der sagt, erst höchstens am PC zum Schluss. Vorher nicht, vorher darf alles aufgeschrieben werden. Und wenn ich mal eine Krise hatte, dann gab es zwei. Erstens die, wie komme ich vom Journalismus los und ins Literarische schreiben? Jetzt reicht's immer über die tollen Sachen anderer zu schreiben. Ich möchte mein eigenes Ding machen. Und auch neben den Kindern. Und die zweite Krise ist jetzt. Ich habe mich an ein größeres Romanprojekt gewagt. Und das finde ich ganz schön schwer. Jetzt komme ich wieder an die Struktur, die ich meine, einhalten zu müssen. Und das blockiert mich manchmal. Und vor allen Dingen, dass ich sehe, ich brauche dafür noch mehr Konzentration als für eine kurze Geschichte, die ich schnell rund machen kann oder ein Gedicht auch. Da habe ich dann so meine Erfahrung, womit ich auch zufrieden bin. Aber jetzt 200 Seiten in einem Guss zu einem Thema, das finde ich schon schwierig. Da hakt es manchmal hier, mich hinzusetzen und jetzt den PC rauszuholen, ne?
Schreiben, vom Schreiben leben zu können, wir kriegen ja immer mit, die ganzen tollen Schriftsteller mit ihren Bestsellern, die sind dann im Gespräch, aber es ist wie in der Schauspielerei, ein Großteil der Leute, die schreiben oder schauspielen, können davon gar nicht wirklich leben. Man muss sich dann wahrscheinlich auch immer wieder motivieren, wenn man sagt, Mensch, das ist ja wirklich auch Arbeit, aber es wird dann irgendwie gar nicht so gewertschätzt, es kommt gar nicht so nach außen. Gibt es trotzdem das Gefühl, wenn du schreibst, etwas veröffentlicht wird von dir, du hast ja wirklich einige Bücher draußen, das Gefühl von, Mann, das ist auch ein Privileg, das ist auch wirklich großartig, dass ich das machen kann, dass es mir möglich wird und mir möglich ist, zu schreiben und zu veröffentlichen?
Doch, das ist schön, dass du das fragst. Das ist ein Privileg. Weil zum einen denke ich, ich habe Glück gehabt, dass ich studieren konnte. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie oder aus einer nicht akademischen Familie. Ich war die Erste, die studiert hat. Und da habe ich auch Publizistik studiert. Ich war immer so ein bisschen schüchtern. Also ich war immer klein, blond, hatte eine piepsige Stimme. Und musste mich da auch von einigen Dingen befreien. Und dann habe ich tatsächlich einen Volontariatsplatz gekriegt hier in Bremen. Das fand ich auch schon großartig, dass ich das bekommen habe und habe dann als junge Frau auch erst alles, was ich tun sollte, Nächte durcharbeiten, voller Freude gemacht, bis ich gemerkt habe, ich bin einfach nur eine billige Arbeitskraft. Ich meine, gut, ich kann heute noch sagen, wen ich alles interviewt habe. Und da war ich super stolz. Es war echt aufregend. dann wurde es aber schwieriger. Dann kamen ja die Kinder auch. Und wie sollte ich, dann musste ja immer auch einen Babysitter bezahlen. Ich war auch eine Weile alleine mit den Kindern, um dann meine Sachen journalistisch zu machen. Es hat sich auch, ehrlich gesagt, nicht mehr so gerechnet. Und wenn du das Materielle ansprichst, nee, du hast nicht das Materielle, sondern das andere angesprochen, ansprichst, dann, das war auch ein Grund, jetzt werde ich ein bisschen durcheinander, weshalb ich dann irgendwann beschlossen habe, nein, ich schreibe jetzt nur noch literarisch oder möglichst nur noch, weil für dieses wenige Geld kann ich auch tun, was ich will. Also ich kann einfach meine Sachen machen. Trotzdem ist aber immer noch das Problem da, wie existiere ich, wie unterhalte ich mich, die Kinder. Und da ist es natürlich toll, einen Partner an der Seite zu haben, der da ganz lässig ist und sagt, das kriegen wir schon hin.
Ja, also ja. Man muss sich das Schreiben irgendwie oder das Publizieren dann auch leisten können tatsächlich. Ne?
Man muss es sich leisten können, aber man muss es sich auch erarbeiten. Und ich habe ja immer auf mehreren Standbeinen gestanden. Das ist ja auch die Sache. Also mein Hauptgeld, das darf ich im Verband Deutscher SchriftstellerInnen eigentlich gar nicht sagen, aber so ist die Situation, so ist die Realität, verdiene ich mit dem Yoga-Unterricht dann.
Das teilst du wahrscheinlich mit vielen, vielen anderen. Ja. Um nochmal einen Blick auf deine Familie zu werfen, du hast es ja schon erwähnt. Ich glaube, du kommst aus einer Eisenbahnerfamilie. Ja, genau. In Duisburg geboren, 1960, als erste zum Studium. Trotzdem hast du irgendwo in einem deiner Bücher, glaube ich, erzählt, dass so die Kunst und die Kreativität, dass das von Vaters Seite gekommen wäre.
Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht genau, aber also meine Mutter hatte auch ein künstlerisches Interesse und die war auch diejenige, die immer gesagt hat, komm Thomas beim WDR, die ist doch toll, das machst du auch. Und witzig, Katrin, ich hatte ein Bewerbungsgespräch bei Carmen Thomas beim WDR nach meinem Volontariat, aber da war meine Tochter Carolina gerade 4 Wochen alt und ich habe dann gelogen und nachher habe ich doch gestanden, was es ist, weil dann habe ich tatsächlich auch ein Angebot gekriegt, aber ich musste es ausschlagen. Ja, aber der Preis dafür, den ich hätte zahlen müssen, der wäre, glaube ich, hoch gewesen. Und mein Vater ist eher so das verrückte Huhn in unserer Familie gewesen. Der ist leider im letzten Jahr verstorben, weshalb ich auch nicht so viel zum Schreiben gekommen bin, weil ich dafür alles zuständig war. Und mein Vater kommt eben aus Pommern. Und die Pommern sind schon sehr speziell. Auch meine Lieblingstante, meine Patentante Ulla, Ursula, die älteste Schwester von meinem Vater, die war einfach so ein Herzchen. Aber die konnten auch nie richtig, ich sag jetzt mal, richtig Deutsch. Ne? Die sprechen ja manchmal so von hinten nach vorne oder ich gehe im Bett, gute Nacht. Was? Ne? Und mein Vater hat immer so komische Figuren gezeichnet. Der hat, bei dem kann ich mich erinnern, auf dem Schoß gesessen habe ich. Und er hat witzige Lieder gesungen. Das hat er dann auch mit seinen Enkelkindern gemacht. Alle kennen die Lieder auswendig. Und die wurden dann nach der Beerdigung auch von unseren Töchtern gesungen. Im Spaß auch. Ja, das war traurig und witzig zugleich, weil mein Vater eben ja eine pommersche Schrulle war.
Und gab es in dieser Kindheit in Duisburg eine Stadtbibliothek, gab es Bücher, gab es Vorlesestunden mit der Mama oder dem Papa, so eine frühkindliche literarische Prägung? Waren Bücher da präsent in deiner Kindheit?
Nein, nichts besonders Literarisches. Da standen so Bücher, die alle hatten im Bücherregal, im Wohnzimmerschrank.
Wie Reader's Digest wahrscheinlich oder sowas.
Ja, oder Jenseits von Eden oder Angelique-Bücher hat meine Mutter gelesen. Und ich glaube, aber meine Mutter hat zum Beispiel gerne Küchenlieder gesungen. Das sind ja auch gesungene Geschichten. Mein Vater hat morgens gesungen, was meiner Mutter auf den Keks ging. Ich glaube, wenn, dann waren das eher meine Deutschlehrer. Ich war auf einem jungen Gymnasium Übrigens, die 6 ersten Mädchen auf dem Jungengymnasium, das war auch sehr spannend. Und ich finde, ich hatte wirklich gute Deutschlehrer. Wir haben da Theaterkurse gemacht, wir sind zusammen ins Kino gegangen. Das waren ja die 68er Lehrer und Lehrerinnen. Und ich glaube, es kam daher. Und später dann auch im Studium, ich habe ja nicht Literatur studiert wie viele, die schreiben, sondern es gab in Göttingen das Theater im OP oder vorher die Universitätsaula und da wurde Theater gespielt. Und da bin ich dann als Schüchterne hineingeraten in diese Szene und über dieses Theaterspielen kam dann auch wieder das Schreiben.
Das nenne ich mal einen Weg und ich würde vorschlagen, dass wir zum Abschluss unseres Gesprächs, dass du noch ein Gedicht liest, poetisch aufgelegt aus deinem Buch Ihre seidenen Flügel an Wäscheleinen.
Poetisch aufgelegt. Ich bin heut poetisch aufgelegt. Schon säuseln verkabelte Menschen in die Luft. Benieselt suche ich nach Reimen zwischen Erdästen und Bodenblühern, Hals über Kopf im Meer der Tränen. Bin ich gewappnet, mehr oder weniger, gegen Luftquatscherei. Da purzelt zuweilen ganz viel aus dem Kopf. Setze Badekappen auf, Lappen in die Ohren, nehme es lieber wie die Wasserläufer. Starks, starks. Die große Glocke tönt zum Start. Weiter, weiter auf der Himmelsleiter. Starks, starks. Wo ist das Ende?
Ja, die Luftquatscherei geht ja wohl eher an mich. Und ich würde sagen, liebe Martina, vielen Dank, dass du uns hier bei den Schreibgesprächen die Zeit geschenkt hast, dass wir dir ein bisschen über die Schreibtischschulter gucken durften, den Blick auf deine Notizbücher werfen und etwas von dir hören und etwas über dein Schreiben erfahren konnten. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank dir, Katrin, für das schöne Gespräch. Und das ist mir natürlich eine Ehre, gefragt zu werden, was ich tue den ganzen lieben langen Tag. Das ist schön.
Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.